Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zur Episode Nummer 153 und zur siebten Staffel von meinem Podcast Fotografie neu denken und zur insgesamt 202. Podcast Produktion von mir. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in einer der letzten Episoden hatte ich ja auf einen Deutschlandfunkbeitrag vom 25. Januar 2024 hingewiesen, in dem es darum geht, ich zitiere von der Webseite vom Deutschlandfunk, dass einige Kunstsparten deutlich niedrigere Chancen auf Förderung haben und hatten als andere, beispielsweise die bildende Kunst. Die Recherche nämlich zeigte, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in mehreren Fällen über eigene Anträge entschieden hat. Die Stiftung war sowohl Geldgeber als auch Zahlungsempfänger. Auch wurden über 10 Millionen Euro für den Ticketkonzern Eventim bewilligt, obwohl dieser bereits rund 260 Millionen Euro an staatlichen Corona-Hilfen für Umsatzeinbußen aus Deutschland, der EU und der Schweiz erhalten hatte. Der Recherche zufolge wurde das Programm Neustart Kultur zudem nicht ausgeschöpft. Demnach bewilligten die zuständigen Stellen seit Juni 2020 Anträge in der Gesamthöhe von 1,6 Milliarden Euro. Vorgesehen waren 2 Milliarden Euro. Und weil es mich nachhaltig beschäftigt und umtreibt, warum solche Dinge immer wieder passieren, möchte ich darauf noch einmal hinweisen und habe den Link zum ausführlichen Bericht noch einmal in die Shownotes für euch kopiert. Ja, es war bewegend, fulminant und feierlich. Das dritte internationale Festival fotografischer Bilder hat erfolgreich stattgefunden. Über 150 Gäste bei der Festivaleröffnung am 23.11.23. Mehr als 200 Gäste bei der Preisverleihung am 25.11.23. Und über 1500 Besucher in der Festivalhauptausstellung mit dem internationalen Dark Taxa Projekt. Danke an alle, die dabei waren. Wir haben alles gegeben und wie geplant durchgezogen. Aber nach dem Festival ist vor dem Festival. Und ganz ehrlich, wir stecken mitten in der Festival-Nachbetrachtung. Gerade bereite ich gemeinsam mit Stefan Gronert und Roland Meyer einen Überblick auf unser dreitägiges Festival-Symposium vor. Wir knüpfen nämlich direkt daran an und gehen weiter der Frage nach, ob hinsichtlich der neu aufgekommenen bildgebenden Verfahren die Fotografie neu gedacht werden muss und ob generierte Bilder überhaupt noch fotografisch genannt werden sollten. Erscheinen werden diese Gedanken demnächst im Rundbrief Fotografie, herausgegeben von Professor Dr. Hubert Locher in Zusammenarbeit mit Dr. Franziska Scheuer vom Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Bildarchiv, Foto Marburg. Danke schon einmal hier an dieser Stelle für die wunderbare Gelegenheit. Ja, und noch ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Franziska Scheuer und Hubert Locher werden demnächst noch einmal hier im Podcast zu Wort kommen, nämlich im Fotobuch-Talk. Sie waren ja schon einmal zu Gast bei mir, nämlich in Episode Nummer 125. Auch nach wie vor online ist diese Episode zu hören. Mehr zum Dokumentationszentrum und zum Rundbrief findet ihr unter www.uni-marburg.de/de/fotomarburg oder unter www.deutscherkunstverlag.de/de/journal/rbf. All diese Informationen sind natürlich in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, kommen wir nun zum Symposium, um das es hier in dieser Episode in erster Linie gehen soll. Zur unserer dritten Festivalausgabe haben wir folgende Referentinnen eingeladen. Die französische Künstlerin Sabine Meyer aus Le Havre, den KI-Experten Boris Eldagsen aus Berlin, die Fotografiegutachterin und Expertin des internationalen Fotokunstmarktes Simone Klein aus Köln, die beiden Künstler Björn Siebert aus Leipzig und Professor Michael Reisch aus Düsseldorf von der Dark Taxa Projektgruppe, den Bild- und Medienwissenschaftler Dr. Roland Meyer von der Ruhr-Universität Bochum, die Fotolaborleiterin Claudia Rohauer von der Angewandten in Wien, Anne Eleonore Gagnon von der Internationalen Fotografie-Biennale Nicephore aus Clermont-Ferrand, den ehemaligen Kurator vom Foto-Elysée in Lausanne und jetzigen Direktor der Fotostiftung der Schweiz, Lars Willemeid, den Fotokurator vom Sprengel-Museum in Hannover, Dr. Stefan Gronert, sowie den emeritierten Foto- und Medientheoretiker Professor Dr. Rolf Sachse. Rolf Sachse hielt nach der Eröffnung am 23.11.23 den Impulsvortrag zum Symposium. Jeder Gastbeitrag für sich präsentierte einen ganz eigenen Blickwinkel auf fotografische Bilder und die aktuellen Entwicklungen. Den Beitrag von Rolf Sachse habe ich ja bereits veröffentlicht hier im Podcast. Er ist zu hören in Episode Nummer 148. Überall, wo es Podcasts gibt. Und danke an Rolf Sachse nochmal. Ja genau, ich bin auch der Meinung, dass sich der Vortrag wunderbar eignet für mein Podcast-Format. Grüße und danke noch einmal von hier aus nach Bonn. Alle Beiträge werden demnächst auch als Videos auf der Festivalseite veröffentlicht. Wir arbeiten daran. In der heutigen Episode beschäftige ich mich mit zwei weiteren Vorträgen aus dem Symposium vom 24.11.2024 und zwar mit Sabine Meyer aus Le Havre und Boris Eldagsen aus Berlin. Ja, so gut das mit dem Vortrag von Rolf Sachse als Podcast zum Zuhören in Episode 148 funktioniert hat, so ungünstig funktioniert das leider mit dem Vortrag von Sabine Meyer. Das liegt in der Natur der Sache, denn Sabine hat anhand von Beispielen ihre eigene vielschichtige Arbeit vorgestellt. Und das funktioniert natürlich nur gut, wenn die Bilder dazu zu sehen sind. Darum verweise ich hier an dieser Stelle auf das kommende Video von ihrem Vortrag, der demnächst auf unserer Webseite veröffentlicht wird. Da ist dann der komplette Vortrag von 25 Minuten über ihre Arbeit live auf dem Festival zu sehen und zu hören. Wer sich in unseren Newsletter einträgt, der bekommt es als erster mit, wann diese Videos online sind. Ich versuche aber trotzdem hier im Podcast Sabine Meyers Arbeiten und ihrem Vortrag gerecht zu werden. Kurz zu Sabine. Sabine Meyer studierte an der École des Beaux-Arts in Paris bei Christian Boltanski. Sie arbeitet konzeptionell mit Fotografie. Ihre Inszenierungen wirken zuweilen absurd, sind aber gleichzeitig ausgesprochen präzise, perfekt und stimmig gesetzt und erinnern an Theaterszenen. Ihre Erzählmomente lassen uns rätseln. Die unwirklich wirkenden, im Atelier gebauten Räume verzerren gleichzeitig Perspektive und Logik. Wer sich darauf einlässt, zieht es in einen mentalen Raum. So steht es frei von mir übersetzt in einem Begleittext zu ihrer Arbeit. Aufgefallen ist mir die Arbeit von Sabine Meyer, Metamorphosis und Aporias, die am 13. März 2021 in der Galerie Rupert Farb zu sehen war und worüber sie in ihrem Vortrag am 24. November 2023 natürlich auch gesprochen hat. Hören wir da mal rein.
My studio is like a laboratory, like when a biologist or a physician wants to experiment an idea or an hypothesis. They build the conditions of the experiment according to the idea they want to test. In the Aporias photo, when you see the pictures, something is wrong. Even if you cannot detect what it is, but at some time, at the same time, you have the feeling it is real, and that what you see was in the studio that way. It's very uncomfortable and delicious at the same time, at least for me. I'm always very happy when I get the photo because it's like in this Henry James novel, The Figure in the Carpet. It's just right before your eyes. You know it. You can even feel it, but you don't see it. So the real aporia is in your head. Well, at least in mine. That is why it's called aporias. It holds together two things, two consciousness that can't stay together because they do not agree together. It's actually worse. They repel each other like magnets of the same pole. They should destroy each other, but they don't. They do stay together in the photo. That is what the photographic picture is able to do, holding together yes and no. That is why I work with films. I'm a kind of a dinosaur, I know. It's not about nostalgia at all, not about vintage techniques. I'm not interested into vintage process. I don't want to work like 100 years ago. It is because I need the direct, physical, material connection between the picture and reality, which has been photographed. In a way, the film is the witness of the process, a relic. It's recording an experiment. It's a material proof of what happened. Camera is a black box. To me, black, the inside of a camera, is saturation of events and not the contrary. It's not the empty thing. It's not an absence. It's a too much presence. To be able to see that, I once installed a camera in the sleeping room to record a complete week looking at the bed. Very nice picture, but almost black. And of course, you see nothing interesting in the bed. Just exactly like the same box, exactly like the black box in the planes. As a child, I was really fascinated when, after a plane crashed, the investigators were looking for the black box in the rubble of the disaster to understand what happened. To me, it was like a box who contained the truth of everything. And I was desperate when it was too much damaged, because something was lost forever. So to resume the whole thing, photography transforms the world in order to get it pictured, so that when you look at a photograph, you are never really sure what it's the image of. Thank you.
Weitere Informationen zu Sabine Meyer und ihrer Arbeit findet ihr auf ihrer Webseite unter www.sabinemeyer.com. Sabine und Meyer mit EI. Ja, kommen wir dann zu Boris Eldagsen, den ich, glaube ich, hier in unserer kleinen Szene eigentlich nicht mehr vorstellen müsste. Ich tue es aber trotzdem, denn es gibt immer wieder neue und junge HörerInnen, die meinen Podcast hören. Herzlich willkommen in meiner Welt. Apropos Welt. Boris Eldagsens Welt ist die KI. Darin gilt er mittlerweile als Experte und hält regelmäßig Vorträge zu dem Thema. Hier ein paar Zitate aus meinem Podcast Nummer 128 mit ihm. Den besten Begriff, den ich gefunden habe aus der Community, ist Promptografie. Das werden wir gleich nochmal hören. Es ist eine tiefgreifende technische Revolution. Es gibt einige, die sagen, KI-generierte Bilder sind Fotografie. Das ist eine logische Entwicklung von analog zu digital zu KI. Ich finde das sehr schlampig gedacht. Und dann noch eins, man hätte seit 25 Jahren eine ganze Generation besser sensibilisieren können für den Müll, der ins Internet gekippt wird. Und man hat es nicht gemacht. Hören wir doch mal kurz in den Vortrag rein und mal sehen, ob der funktioniert, ohne die Bilder dazu zu sehen. Den Vortrag haben wir damals am 24. November 2023 über eine Live-Zoom-Schalte auf die Leinwand projiziert, denn Boris war da gerade in Augsburg bei dem Aufbau seiner Einzelausstellung. Das hat auch gut funktioniert, wie ich finde. Danke nochmal an Boris und Grüße nach Berlin.
Was ich jetzt seit 1,5 Jahren mache, sind so kleine künstlerische Stresstests mit KI-Bildgeneratoren, um daraus jeweils einen aktuellen Wissensstand zu ermitteln. Was kann die Technik heute? Und daraus dann Interpretationen zu machen, was bedeutet das für die Fotografie, für die Gesellschaft etc. Alles, was wir in den 90er Jahren digitalisiert haben, wird jetzt Material zur KI-Sierung. Und ich gehe davon aus, dass das genauso umfassend und lang andauernd sein wird und auch so tiefgreifend wie die Digitalisierung. Angefangen in das breite Bewusstsein zu treten, hat es letzten Sommer, da war so der erste Urknall mit den KI-Bildgeneratoren, seitdem knallt es eigentlich unaufhörlich. Wir hatten im Dezember dann die KI-Chatbots mit ChatGPT und diesen Sommer ging es sehr viel um Video und Audio. Was heute möglich ist, ist kaum noch zu überblicken, so schnell geht das technisch. Eigentlich kann ich alles, was digital da ist, benutzen, um in Prompts zu packen oder dann auch generieren zu lassen. Im Dezember, als ich angefangen habe, den ersten Workshop, den ich gemacht habe für die DGPH auch vorzubereiten, war der Überblick noch relativ gering. Also es gab ein paar Features, die man machen konnte. Das ist der aktuelle Überblick und demnächst passt das nicht mehr alles auf eine Folie drauf. Es gibt auch diese Seite aus Hamburg von der Uni von Peter Kabel, die kann ich Ihnen Kreativen empfehlen. Hier findet man KI-Modelle für Kreative, die etwas von einem Format ins andere transformieren können, bestimmte Formate generieren oder erkennen. Und das sind mittlerweile fast 300. Irgendwie bin ich dann so reingestolpert. Zuerst war ich Erklärbär und dann wurde ich zum Aktivisten. Und ich wollte eigentlich letzten Sommer nur testen, haben Festivals, nicht Festivals, sondern Wettbewerbe, ihre Hausaufgaben gemacht und ihre Teilnahmebedingungen angepasst. Sind sie auf KI-Bilder vorbereitet? Ich habe dieses und andere Bilder eingereicht und bei drei Wettbewerben kam bei allen drei unter die Finalisten. Bei den ersten beiden habe ich dann Social-Media-Posts gemacht und die Jury und die Plattform verlinkt, um ihnen mitzuteilen, dass es KI-generiert ist. Darauf gab es keine Reaktion. Und als es dann weiterging mit dem Sony Award und die mich dann zum Gewinner einer Kategorie ausgekoren haben, wollten auch die nicht drüber reden. Und ich wollte herausfinden, gibt es da eine Position zum Verhältnis von Fotografie und KI? Und es ist ja auch wichtig, dass sich die Institutionen in der Fotowelt diese Überlegungen machen. Und es gab keine. Man wollte sich weder positionieren, noch wollte man darüber reden. Man wollte das einfach so durchwinken, was in letzter Konsequenz dann dazu geführt hat, dass ich dann uneingeladen auf die Bühne bin und mit einem kleinen Text diesen Preis abgelehnt habe. Dass das so groß wird, war nicht zu vorherzusehen. Sowas ist auch nicht steuerbar. Es ging einmal um die ganze Welt. Und es dauert eigentlich immer noch an. Die Begriffserklärung, die mir wichtig war, ist eigentlich ganz einfach zu sagen, KI ist keine Fotografie. Und das ist etwas, wo ich versucht habe, auch die Lücke zu füllen, indem ich auch einen Gegenvorschlag gemacht habe. Was ist es denn dann? Weil diese Begriffe fehlen, um das auseinanderzuhalten. Und ich habe einen Begriff gesucht, der mehr abdecken kann als Bilder, die aussehen wie Fotografie. Weil wir haben es ja vorhin schon gesehen, Prompts können alles sein. Texte, Bilder, Töne, Bewegtbilder und ich kann alles damit generieren. Deswegen fand ich den Begriff Promptografie für mich immer noch am greifbarsten, weil es beschreibt, wie produziert wird mit Prompts. Dass dieser Unterschied immer noch nicht angekommen ist, schockiert mich. Sie haben das sicherlich alle mitverfolgt Anfang der Woche im World Photo Award. Die fanden es mal kurz für eine gute Idee, den Wettbewerb für generierte Bilder zu öffnen. Und was sollen generierte Bilder in einem Wettbewerb, wo es um authentischen Fotojournalismus geht? Das ist mir ein Rätsel, wie man diesen Gedanken überhaupt haben kann. Und ich bin immer noch geschockt davon, auch wenn das sehr schnell durch den Protest aus der Community zurückgenommen wurde. Am Ende ist hier eine Frage sehr wichtig. Denkt man vom Ergebnis her oder vom Prozess? Wir haben zwei Teams, die vom Ergebnis her denken, sagen, sieht doch gleich aus, was soll das? Irgendwann können wir das auch alles gleich benennen. Und ich sage, nee, der Prozess und die Beweggründe sind sehr wichtig. Ja, sonst vergleicht ihr ja eine Plastikzitrone mit einer echten Zitrone. Die sehen vielleicht gleich aus, aber sie schmecken anders. Und deswegen habe ich mich mal hingesetzt, über Sommer mit vielen anderen unterhalten und versuchte, das ein bisschen näher zu definieren. Was ich jetzt hier zeige, ist ein Ausschnitt dieses Klärungsversuches. Aufgrund der gegebenen Zeit überspringe ich einige Kapitel. Das heißt, wir sind schon gleich beim zweiten Teil. Und wir schauen uns erstmal das Verhältnis an, das Verwandtschaftsverhältnis. Und für viele Fotografinnen ist Promptografie so ein ungewolltes Kind. Ja, dass man hat es der Fotografie aufgezwungen, jetzt ist es da, keiner hat es gewollt, was machen wir jetzt? Ich sehe das Verwandtschaftsverhältnis aber anders. Für mich sind das mehr so Stiefgeschwister. Man teilt sich einen Elternteil und man hat andere Interessen und Ausprägungen, aber auch Gemeinsamkeiten. Und hier teilt man sich quasi einen Elternteil des Bildermachen. Einmal macht man das mit Licht und einmal macht man das mit künstlichen neuralen Netzwerken. Und dann kann man auch das leichter auseinander differenzieren. Was ich gemerkt habe, ist, dass das Verhältnis zwischen den Fotografinnen und der Welt sehr, sehr wichtig ist. Dieser Weltbezug ist essentiell. Und das habe ich herausgefunden in Diskussionen mit Fotografinnen, auch in Social Media. Was die meisten teilen, ist, dass es der Impuls rausgeht in die Welt. Man ist irgendwo an einem Ort, man muss dort präsent sein, mit den Menschen eine soziale Kompetenz haben, um mit denen umzugehen. Und man ist auch neugierig, man ist auch empathisch und man möchte bestimmten Orten, Problemen, Menschen eine Stimme geben. Ein gutes Porträt ist für viele auch ein Finden und Gefundenwerden. Das ist ein Prozess, der in beide Richtungen geht. Natürlich gibt es auch andere Fotografinnen. Es gibt welche, wie ich 30 Jahre fotografiert habe, nachts im Schatten. Ich habe beobachtet und fotografiert. Man hat mich nicht immer gemerkt, aber ich habe auch nur Schatten fotografiert. Es gibt Fotografinnen, die haben gesagt, ich finde es toll, ich habe hier einen Presseausweis, ne, ich bin immer in der ersten Reihe, kriege überall einen Platz. Ne, das sind die Ego-Shooter. Viele sind auf der Jagd. Andere finden das eher meditativ, möchten das Denken ausschalten. Für sehr, sehr viele ist es wichtig, einen kostbaren Moment in der Zeit einzufrieren oder auch für sich und andere besser zu beobachten. Viele suchen nach Schönheit oder wollen sich selbst ausdrücken. Und all diese Beweggründe, Motivationen fallen für Promptografinnen weg. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied im Erleben. Als Fotograf, Fotografin bin ich irgendwo und erlebe auch etwas, während ich diese Bilder mache. Wenn ich mit KI arbeite, muss ich nichts erleben. Da kann ich auch im Dunkeln sitzen, ich brauche halt Strom und Internet. Und ich schlage hier jetzt mal eine vereinfachte Typologie vor für Promptografinnen, die vielleicht auch helfen kann, das Material, was da draußen produziert wird, ein bisschen auseinanderzuhalten. Wir haben ja die Normalprompter und wir haben dann immer ein Mashup aus Dingen, die wir kennen aus Hollywood, aus Populärkultur. Hier ist es jetzt Batman in einem Wes Anderson-Film. Das ist jetzt schon hier mit der Wes Anderson-Referenz ein bisschen mehr Arthouse. Es gibt auch Batman gestrickt, Batman als Barbie, wie auch immer. Diese Otto-Normal-Prompter lieben es damit zu arbeiten, weil sie können damit Bilder produzieren, die sie vorher nicht konnten, weil sie nicht genügend Zeit, Talent, Ausbildung, Geduld etc. halten. Und dass das jetzt schnell geht und eine bestimmte Qualität erzeugen kann, begeistert die auch, weil der Anspruch ist, hier ein cooles Bild zu erzeugen, was von der Community applaudiert wird. Und der Prozess ist hier egal. Es geht ums Ergebnis. Und die Ergebnisse verraten oft die unbewussten Klischees der User. Dann gibt es die Profis, das sind die Prompt Engineers. Die haben bereits Erfahrung im Bildermachen. Das ist ein kommerzieller Hintergrund und die kennen die Keywords und den Workflow, können das auch benutzen, um die Aufgaben, die sie vorher schon hatten, jetzt mit KI zu lösen, um dann zu hoffen, damit konkurrenzfähig zu bleiben, cool, vielleicht auch Geld zu sparen. Und hier wird wirklich Wissen eingesetzt. Also es ist, je mehr ich mein Wissen benutze, desto besser die Ergebnisse. Aber auch hier gibt es oft unbewusste Klischees der Branche. Ein Beispiel, ich habe im Mai einen Job gemacht für ein Parfüm, das mit KI generiert wurde. Das hieß Beautiful People und die wollten, dass ich denen so ein Key-Bild mache. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr überhaupt, was ich sonst so mache? Und was ist für euch Schönheit? Ja, ist sie innerlich, ist sie äußerlich? Was wollt ihr für Menschengruppen drauf haben etc.? Dann hat mir die Besitzerin dieses Labels, dieses Parfümkette-Labels, dann eine Definition gemacht aus der Erinnerung. eine Szene am Strand, Balearen, Freunde, Fiesta, Sonnenuntergang, Happiness, Joy. Ich habe das erstmal alles verwendet und ein Bild generiert und das kam dabei raus. Und ich fand es furchtbar, weil man kann damit alles verkaufen. Eiscreme, Zigaretten, Alkohol, Urlaub in Spanien etc. Und dann habe ich 3 Wochen gebraucht, um aus diesem Klischee wieder rauszukommen, um das Bild irgendwo hinzudrehen, wo ich sagen kann, da kann ich als Künstler meinen Namen dazu schreiben. Und da kam sowas raus, was die Frage nach Schönheit und Masken und Miteinander auch nochmal ganz anders stellt. Dann gibt es Prompt Whisperer. Das sind die Künstlerinnen, die eigentlich die Fähigkeiten haben von den Prompt Engineers. Das heißt, die wissen, wie Bilder machen geht. Aber es gibt ja keinen Auftraggeber, es gibt ja keine Zielgruppe, kein Produkt. Hier geht der Weg dann nach innen. Ich muss mir darüber bewusst werden, was ich produzieren will, warum, was mich motiviert, was mich beeinflusst. Und das ist hier eher Sammeln als Jagen. Und auch hier kann ich scheitern, dann habe ich auch Klischees. Wenn ich es aber schaffe, hier irgendetwas hinzukriegen, eine Verbindung, dann rede ich ja wirklich darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und darüber noch mehr später. Das heißt, diese innere Welt der Promptografinnen ist hier auch der Unterschied zu der grundsätzlichen Ausrichtung der Fotografie in die Welt. Das ist sehr vereinfacht, da gibt es auch Gegenbeispiele, das weiß ich. Aber ich versuche ja erstmal Vorschläge zu machen, um das auseinander zu klamüsern. Und wir haben hier das Jagen und das Sammeln vielleicht auch als Gegensatzpaar. Radikal zu Ende gedacht, ist mit KI zu arbeiten wirklich ein großes Potenzial einer Reise nach innen. Teil 3. Viele sagen, ist ja gar nicht kreativ und KI macht das ja alles für dich und was soll das? Ja? Dann schauen wir uns das mal ein bisschen näher an, dieses Hauptargument. Erstmal, wer ist kreativ und wie arbeiten Mensch und Maschine hier zusammen? Das ist jetzt hier so die Kombination der durchschnittlichen User. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung und Hintergrund, den ich mitbringe. Diese Bildungslücken werden gefüllt. Dieses Wissen wird einfach ergänzt durch die Maschine. Die Maschine führt und zieht mich hinterher. Habe ich jetzt eine Berufserfahrung im Bildermachen, ob das jetzt Fotografie, Zeichnung, Malerei, 3D, was immer ist, und ich kann diese Begriffe nutzen, dann führe ich das Ganze an, habe ich dann auch noch Erfahrung in den KI-Plattformen, kann die vergleichen, sehe die Stärken und Schwächen, kann die auch ausnutzen, dann wird meine Führung immer stärker. Und davor haben die meisten Angst, das ist, dass der Mensch nicht mehr gebraucht wird, dass die Maschine das alles übernimmt. Darüber reden wir nachher noch, ob das möglich ist und was Kreativität überhaupt sein kann. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, ich bin da sehr skeptisch. Ja, was ist denn Kreativität? Die Krux in der Debatte über KI ist, dass andauernd Begriffe verwendet werden, die niemand definiert. Und ich habe ja Philosophie studiert, da geht es ja nur um Begriffsklärung, weil man daran glaubt, dass das erstmal eine Basis gibt für eine richtige Kommunikation. Ich muss mich zum Beispiel erstmal auseinandersetzen. Denkst du jetzt, der Mensch ist von Grund auf gut oder böse oder beides? Und aus jeder Grundannahme kann ich unterschiedliche Systeme aufbauen. Genauso ist es bei Kreativität auch. Wenn man sich so umschaut, was so die landläufige Durchschnittsmeinung ist, dann bei Wikipedia, dann steht hier, das muss irgendwie neu sein, originell und aber auch nützlich. Und dann frage ich mich, ist das denn so? Muss denn Kreativität nützlich sein? Ja, also wie kann es sein, ist Kunst nützlich? Es öffnet mehr Fragen, diese Definition, als sie löst. Und neu und nützlich, von welcher Relation reden wir hier? Ist das weltweit, auf einen Kontinent bezogen, auf eine Nation, auf ein Bundesland, auf eine Stadt, auf eine Firma, auf mich individuell? Das sind alles ungeklärte Dinge. Aber dennoch diskutieren wir darüber, ob menschliche Kreativität ersetzbar ist. Und wir haben Angst davor. Und dann kommen auch solche hübschen Studien raus, die dann kommentiert werden. Sehr viel kam im August, September raus, wo es dann heißt, jetzt ist es vorbei. KI ist so kreativ wie die Menschen. Und und der Mensch überschätzt sich. Aber welche Kreativitätstheorie liegt zugrunde? Das wird nicht ausdifferenziert. Und Kreativitätstheorie ist 150 Jahre alt, da passiert nicht so viel. Wenn man zurückgehen will zu den ersten Kreativitätstheorien, dann ist man bei den Schöpfungsmythen. Was ich jetzt hier vorschlage, weil es einfach inhaltlich Sinn macht, ist Margaret Ann Bowden, die sich in ihrem Leben nicht nur mit Psychologie, Philosophie, aber auch mit Computerwissenschaften und dem Gehirn auseinandergesetzt hat. Und sie schlägt ein System der Dreiteilung vor. Das ist erstmal Kombination. Bekanntes wird zusammengefügt. Ich habe jetzt eine Teetasse und Fell. Schon habe ich ein surrealistisches Objekt. Ich habe jetzt Gandhi und ein Selfie. Gandhi macht ein Selfie. Die meisten Bilder, die wir sehen, die von KI kommen, sind solche Kombinationen. Dann gibt es noch eine explorative Kreativität. Wir sitzen jetzt hier in einem bestimmten Raum, ich hier, ihr dort. Wir haben eine bestimmte Perspektive. Die KI könnte in diesem Raum auch unter unsere Stühle gucken, unter die Tische, hinter die Leinwand und das mit einbeziehen. Und dann gibt es eine transformative Kreativität, die geht da raus, die macht einen Sprung weg von bekannten Inhalten und Strukturen. Und wenn wir uns jetzt diese Studien angucken, was da alles getestet wurde, und dann kam auch immer raus, ChatGPT ist jetzt auch kreativ, das ist immer noch Kombination und Exploration. Und das sind statistische Werte, die ja die Stärke und die DNA der KI bedeutet. Es gab hier auch so Tests wie, was kann ich mit einer Zahnbürste machen, außer Zähne zu putzen, dass KI-Dame wunderbar Ergebnisse ausspucken kann, die mit menschlichen Überlegungen konkurrieren, ist kein Wunder. Aber ist jetzt dieser Vorwurf, dass KI nicht neu ist und nur Dinge kombiniert, richtig? Bleibt noch was über? Was bleibt über? Die Transformation. Und das ist eine sehr spannende Frage, ob diese transformative Kreativität durch KI umgesetzt werden kann oder nicht. Und den Vorteil, hier jetzt erklärbar zu sein und durch die Gegend zu reisen, ist, ich treffe sehr viele andere, auch sehr viele andere Experten und kann denen dann Löcher in den Bauch fragen. Und ich hatte jetzt schon zwei Events mit Björn Ommer, dessen Forschungsteam hat das Open-Source-Modell für Stable Diffusion entwickelt. Der ist jetzt Professor in München. Und ich habe ihn auch mal gefragt, hier, wie sieht es denn aus mit diesem Modell an Kreativität? Kann die KI auch irgendwann transformativ kreativ sein und rausgehen aus Inhalten und Strukturen? Er war da sehr skeptisch. Also er hat gesagt, er kann nichts irgendwie 100% ausschließen, aber er wäre schon sehr überrascht und denkt, dass da einfach auch ein Cut ist. Gehen wir mal weiter. Viele sagen ja, du hast da überhaupt kein Können. Also es ist nichts, was du einbringst. Ja, man muss sich ja so ein Können erstmal erarbeiten. Und jetzt klickst du einfach drauf auf Generieren und dann hast du das Ergebnis. Was ist da jetzt irgendwie von dir der Einfluss? Und wenn man sich die Plattform anschaut, es gibt Unterschiede in der Komplexität, wie beim Fotografieren. Da kann ich ja auch nur aufs Knöpfchen drücken. Und dann habe ich Plattformen, die sind eher übersichtlich wie so eine alte Polaroid-Landkamera oder halt sehr komplex wie eine DSLR manuell benutzt. Für mich bedeutet KI eine Befreiung von materiellen Einschränkungen. Ich muss nicht mal raus in die Welt, bestimmte Kamera, bestimmte Location-Modelle etc. haben, sondern ich arbeite jetzt mit meinem Wissen. Das ist irgendwie das Spannende daran. Wenn man Wissen hat und eine Erfahrung sammeln konnte, kann ich damit arbeiten. Und das ist das Material. Und mit diesem Material habe ich auf einmal als älterer Mensch einen Vorteil, weil ich Zeit hatte, dieses Wissen anzusammeln. Und hier in dieser Zusammenarbeit mit der KI geht es darum, das anzuwenden. Ich sehe es wirklich so wie im Film. Ich bin Regisseur und die KI ist dann halt Mitglied des Teams und macht mir Vorschläge und ich muss aber entscheiden. Ein Beispiel aus meinem Workshop, wo es jetzt nur ums Textprompten geht. Ich kann Bilder erstellen mit Text oder mit Bildern oder beidem. Das sind so die Hauptwege noch. Diese Elemente kann man in zwei Bereiche teilen. Der erste Bereich ist, kann meine Mutter auch machen, Subjekt, was soll drauf sein, Hund. Dann wird es spezifiziert, Solidify ist jetzt ein Mops. Was hat er für eine emotionale Qualität, Vibe? Ist jetzt süß, ist hässlich, abstoßend, was macht der, Aktion, ist eine Pizza, wo findet das statt, am Bahnhof in Regensburg. Aber auch diese Elemente werden von vielen nicht genutzt. Also Trump wird verhaftet, ist jetzt nur Subjekt und Aktion. Also die Bildproduktion in der Vergangenheit war ganz klar geteilt zwischen Profis und Amateuren. Wer weiß, wie es geht, wer weiß es nicht. Die Amateure wissen es immer noch nicht, aber die KI füllt diese Lücken und damit wird der Abstand kleiner. Aber auch Profis könnten KI benutzen und den Abstand wieder ein bisschen vergrößern. Er wird aber nicht mehr so groß sein wie in der Vergangenheit. Und die Zukunft des Promptens wird so aussehen, dass ich all das, was ich digitalisiert habe, als Prompt verwenden kann. Ich kann das miteinander kombinieren. Wir werden auch irgendwann Bilder generieren können, indem wir einfach nur einen Ton, ein Musikstück eingeben. Das Fachwissen, das ich habe, das wird an zwei Stellen eingegeben. Und zwar einmal beim Prompten. Ja, je informierter das ist, desto besser dann die Bildergenerierung der Maschine. Und dann die Ergebnisse muss ich ja bewerten. Je besser ich mich mit Bildern auskenne, desto besser kann ich die bewerten und kann sagen, da fehlt was. Wie kann ich das, was fehlt, reinbekommen? Wie kann ich jetzt den Prompt verbessern? Und dann drehe ich diese Schleifen. Und das können sehr, sehr viele sein. Die Zukunft des Workflows, und an der wird auch schon gearbeitet, sieht so aus. Und DALL-E 3 mit ChatGPT arbeitet schon daran, das Prompten den Leuten aus den Händen zu nehmen, beziehungsweise die Presets, die Kacheln bei Adobe Firefly, den ich klicken kann, es soll jetzt aussehen wie ein Foto, soll jetzt aussehen wie ein Filmstill oder eine Grafik, die nehmen da auch Verantwortung weg. Aber für mich als Künstler ist der erste und der dritte Schritt essentiell. Auch wenn daran gearbeitet wird, das auszulagern an die KI, werde ich diese Schritte einfach für mich behalten, weil da komme ich als Mensch mit rein und steuere. Im Workflow kann ich KI in verschiedenen Bereichen einsetzen, als Inspirationsquelle, um irgendwelche Daten zu analysieren, um Bilder zu produzieren oder Postproduktion, und das kann auch unterschiedlich miteinander verknüpft werden. Für mich ist deswegen KI auch eine kombinierte Intelligenz, einmal zwischen Mensch und Maschine, aber dann auch zwischen den verschiedenen Workflow-Möglichkeiten. Und da gebe ich mal ein Beispiel. Also ich kann Informationen, historische, technische, auch sehr schnell mir über Chatbot geben lassen. Wenn es darum geht, ein Bild zu generieren, das soll aussehen wie 70er Jahre, kann ich natürlich eingeben 70er Jahre. Ich kann aber auch erstmal recherchieren, welche analogen Kameras wurden denn benutzt, welche analogen Filme wurden benutzt in den 70ern und dieses Wissen verwenden. Dann gehe ich in den Bildgenerator, mache was, dann das Ergebnis wird dann nochmal in der Postproduktion bearbeitet. Momentan benutze ich Photoshop, Generative Fill oder Expand. Dann kann man dieses Ergebnis wieder von der KI animieren lassen. Es bewegt sich dann und dann kann ich auch Ton damit generieren und alles dann in Premiere und anderen Softwares zusammenbauen. Und dann habe ich am Anfang, wie gesagt, ein Bild, das ist so generiert worden. Und dann ist das auf einmal ein Bewegtbild und verändert sich weiter. Das sind ganz normale Workflows, da baut alles aufeinander auf. Es wird immer komplexer, es wird immer mehr. Und hier zwei Beispiele. Ich fange an mit Textprompt. Diese Arbeit, Pseudomnesia 3, war für eine Ausstellung in einer Galerie, die die Geschichte der abstrakten Kunst zeigt. Und ich wollte wissen, kann ich da so eine Fusion schaffen? Indem ich erstmal viele Bilder generieren ließ, da geht es um abstrakte Kunst, da geht es um Galerien. Und diese Textprompts sind ziemlich, ziemlich lang. Die Bilder, die ich dann produziert habe, sind eigentlich nur Zwischenmaterial. Die werden in dem nächsten Schritt über Blend, das ist eine Midjourney-Funktion, zusammengebacken. Zwei Bilder und eins. Das ist keine Collage, das ist wirklich so eine Kernfusion. Diese Bilder sind auch nur Zwischenmaterial, die bekommen dann nochmal einen ganz anderen Textprompt. Und dann ist dieses Bild eine Referenz und dann wird dieses Bild in eine bestimmte Richtung verändert. Das gibt wieder ein Zwischenergebnis, das kann man mehrmals machen. Und dann irgendwann hat man das Gefühl, okay, das Bild so wie es jetzt ist, das ist gut, noch nicht perfekt. Und dann gehe ich in die Postproduktion. Und dann tue ich bestimmte Elemente des Bildes ausradieren und ersetzen lassen. Und das können schon sehr, sehr viele Schritte sein. Und dann habe ich eine Arbeit gemacht mit 15 Bildern. Da habe ich dann 2 Monate für gebraucht, um die fertig zu machen. Und das wäre in der Fotografie, wäre das vielleicht genauso gewesen. Und das ist dann halt eine Frage des Anspruchs, wohin will man mit diesen Bildern gehen Und was soll das? Letzter Punkt der Klärung, dann kommen wir in die Diskussion. Viele sagen, KI hat ja keine Seele, es ist ja eine Maschine und wie soll das sein? Kann das Kunst sein? Der Mensch ist jetzt raus. In der Fotografie können wir mit Recht stolz dazu sein, wie in anderen Kunstformen, es ist, wenn es gelungen ist, ein subjektiver Ausdruck. Das ist eine individuelle Perspektive. Wir haben ja die Stimme eines Menschen. Das ist jetzt beim Arbeiten mit KI anders. Auch meine Rolle als Künstler ist anders. Ich bin jetzt nicht mehr der Solosänger. Ich bin auf einmal Dirigent. Und das Trainingsmaterial ist ein anonymer Chor. Und diesen anonymen Chor, den muss ich irgendwie leiten und irgendwie hinbringen, damit das Sinn macht. Ich muss meine Individualität, meine Subjektivität mit diesem Ding verbinden und dann muss das eins werden. Ich denke, erstmal, was ist Seele? Aber im Trainingsmaterial ist das drin. Und philosophisch gesprochen, Seele und Soul kommt vom germanischen Wort für mehr. Und das ist ein schönes Bild für Seele. Also ist jetzt meine Seele rot und eure grün, blau, gelb? Oder bin ich ein Wassertropfen und ihr seid ein Wassertropfen und zusammen sind wir halt ein Meer? Und das ist meine Aufgabe als Künstler, quasi diese Verbindung zwischen mir und dem Material in der KI herzustellen. Und dann kommen wir auch auf eine andere Chance, damit will ich jetzt auch positiv abschließen, das ist eine Augmented-Kreativität. Das heißt, vielleicht ist dieses Negativszenario, die menschliche Kreativität wird ersetzt, man braucht uns nimmer, sehr einäugig. Vielleicht ist da auch eine Chance drin. Vielleicht kann sich die menschliche Kreativität verbessern. Und ein gutes Beispiel, eine Studie, die ich mag, geht über Schach. Schachcomputer waren ja irgendwann so stark, man konnte gegen sie nicht mehr gewinnen. Aber die Menschen haben nicht aufgehört, Schach zu spielen. Sie haben dann den Computer benutzt für das Training. Und das Niveau, auf dem heute Schach gespielt wird, ist viel höher als das Niveau vor der Erfindung von Schachcomputern.
Ja, der Vortrag von Boris Eldagsen ging natürlich noch etwas weiter. Wir lassen das aber hier an dieser Stelle mal so stehen. Und ihr könnt den Vortrag demnächst in aller Ausführlichkeit auf unserer Webseite als Video anschauen. Und wer sich in unseren Newsletter einträgt, der sollte das dann als erstes erfahren, sobald das Ganze online ist. Infos zu Boris gibt es unter www.eldagsen.com und all diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, danke fürs Zuhören. Das war's mit dem zweiten Teil vom Symposium mit Sabine Meyer und Boris Eldagsen. Die nächste Episode mit dem Symposium und weiteren ReferentInnen folgt demnächst. Abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. www.festival-fotografischerbilder.de oder www.deutscherfotobuchpreis.de. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.